Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Mein Name ist Paul Nemitz, ich bin der Schatzmeister dieser Vereinigung, Freunde und Förderer des Leo-Beck-Instituts. Schatzmeister eröffnet deswegen, weil es auch um Geld geht. Sie sind nämlich hier Gäste einer Fördervereinigung, die die drei Institute des Leo-Beck-Instituts fördert in New York, in London und in Jerusalem. Diese Institute sind Gründung deutscher Intellektueller nach dem Zweiten Weltkrieg. Hannah Arendt, Gershom Scholem und andere haben gesagt, wir müssen die Erinnerung wahren an unser Leben, an unser jüdisches Leben in Deutschland, im deutschsprachigen Europa vor dem Holocaust und haben deswegen diese wissenschaftlichen Institute und Archive gegründet und alle Immigranten aufgefordert. Wenn Sie Materialien mitgebracht haben, wenn jemand stirbt oder wenn Sie denken, die Schränke sind zu voll, jetzt muss mal was weggeschmissen werden, nicht wegwerfen, sondern bei uns im Archiv abliefern. Und aus dieser großartigen Initiative, die natürlich der Identitätswahrung der Immigranten und ihrer Kultur diente, sind riesige Archive entstanden, das größte in New York mit über 5 Millionen Dokumenten. Und an allen drei Standorten wird großartige wissenschaftliche Arbeit für die deutsche Geschichte geleistet. Eine Daueraufgabe, würde ich sagen, des deutschen Staates. Denn hier werden zentrale Dokumente deutscher Geschichte bewahrt und zentrale Themen der deutschen Geschichtswissenschaften wissenschaftlich weiterentwickelt. In Jerusalem geben wir eine fantastische Buchreihe heraus jedes Jahr. Will mal sagen, eher so ein bisschen feuilletonistisch aufgemacht. Dagegen in London ein Jahrbuch der wissenschaftlichen Beiträge zur Forschung über das Judentum. Übrigens die Lebensläufe, wenn Sie das schauen, was unsere Leiter der Institute werden. Ja, aus London wissen wir, der frühere Leiter ist jetzt hier der Leiter der Akademie, der Leiter davor in London vom Leo-Beck-Institut ist jetzt der Chef des Deutschen Historischen Museums unter den Linden. Wir haben also hervorragende Leute in diesen Instituten. In New York haben wir eine ganze Reihe von Projekten. Das ist das größte Institut. Sie können zum Beispiel auf Spotify mal schauen. Da gibt es eine Podcast-Serie, die heißt Exil, produziert gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung, gesprochen von Iris Berben. In Amerika über 150.000 Zuhörer, die bleiben alle zu 90% bis zum Ende der Sendung am Ball. Das wird in Deutschland auch nicht anders sein. Wir haben auch im Augenblick Millionen von Lesern mit unserem Projekt der sogenannten Stolpertexte. Wenn Sie mal in Ihre Tageszeitung reingucken, da werden Sie Texte finden wie die Stolpersteine, die Ihren Lesefluss unterbrechen. Warum? Weil das Schriftsteller sind, denen wir die Materialien aus unseren Archiven geben, zu dem Ort, über den sie schreiben wollen, wo sie aufgewachsen sind, wo sie heute leben. Und diese Stolpertexte haben wir schon in über 30 Zeitungen veröffentlicht. Das wird auch konsolidiert als Buch und auf einer Webseite. Und auch dort, wie gesagt, haben wir Breitenwirkung. Das heißt kurzum, Sie können unserem Verein beitreten, dem Förderverein. Sie können eine Schenkung vornehmen. Wir nehmen auch Erbschaften, wenn Sie uns testamentarisch bedenken wollen. Und das geschieht auch immer wieder, da sind wir sehr dankbar. Heute Abend begrüße ich den Verein zunächst die Staatssekretärin, die parlamentarische Staatssekretärin Schwarz-Lührsutter aus dem Bundesinnenministerium. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Wir bekommen sehr viel Förderung aus dem Bundesinnenministerium, dafür sind wir dankbar. Und Sie werden gleich zu uns sprechen. Ich begrüße auch die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege des Landes Berlin, Frau Dr. Cibora, die hier heute die KMK vertritt, die uns auch fördert. Vielen Dank, Frau Senatorin, dass Sie da sind und dass Sie uns fördern. Ich möchte auch begrüßen Frau Vizepräsidentin. Ist sie da? Die Vizepräsidentin des Bundestages, Frau Pau. Wir hatten vorher eine Veranstaltung, da war sie da. Aber das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt, dann auch zwei Veranstaltungen mit dem Leo-Beck-Institut. Das ist nicht jedermanns Sache. Und auch die Ministerialdirektoren aus dem Bundesinnenministerium und dem Bundesministerium für Kultur, vor allem Herrn Ministerialdirektor Görgen aus dem Bundesministerium für Kultur, vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, die Veranstaltung in der Sache wird moderiert durch unseren Präsidenten Michael Brenner, Professor der Geschichte, Chef des Instituts für die Geschichte des deutschen Judentums an der Universität München und gleichzeitig Professor in Washington an der American University, glaube ich, das Institut für Israelstudien. Er wird also nach den Worten der Staatssekretärin die Veranstaltung moderieren. Ich bedanke mich auch bei den Gästen der Diskussion, die Michael Brenner einführen wird. Und jetzt übergebe ich das Wort an die Frau Staatssekretärin. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und bitte nach der Veranstaltung, wenn es Ihnen gefallen hat, greifen Sie mal hier unten rein, ein gutes Portemonnaie, und überlegen Sie, ob Sie uns ein bisschen spenden wollen. Sie können Mitglied bei uns werden, Sie können schenken, Sie können uns testamentarisch bedenken. Vielen Dank.
Sehr geehrte Frau Senatorin Schibura, sehr geehrter Herr Nemitz, sehr geehrter Herr Professor Brenner, lieber Thomas Krüger, sehr geehrte Frau Janiewski, sehr geehrter Herr Steinke, lieber Herr Stein, sehr geehrte Damen und Herren, deutsch-jüdische Geschichte in Zeiten von Rechtspopulismus und alternativen Fakten. Ich glaube, Sie hätten das Thema nicht besser wählen können. Und ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. Kurz nach dem 7. Oktober versammelten sich sogenannte pro-palästinensische Aktivisten vor dem Auswärtigen Amt und skandierten unsägliche Slogan oder den unsäglichen Slogan Free Palestine from German Guilt. Was wir dort erleben mussten, war klassische Täter-Opfer-Umkehr. Und da wird Geschichte verfälscht und unsere Erinnerungskultur frontal angegriffen. Das ist ungenierter Antisemitismus. Die Parole insinuiert, dass Deutschland Israel unterstützt, weil es so seine Vergangenheit bewältigen würde. Und die Opfer von einst seien die Täter von heute. Wenige Tage, nachdem die islamistischen Terroristen der Hamas ihren grausamen Terror begangen hatten, der uns bis auf das Mark erschüttert hat und noch immer auch erschüttert ist, diese Täter-Opfer-Umkehr besonders verstörend. Und deutlich wird zudem, dass es nicht nur Rechtspopulisten und Rechtsextremisten sind, die eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordern, auch junge Menschen, die sich selbst zu dem progressiven Lager zuordnen, treten mit einem Gefühl der moralischen Überlegenheit auf. Und so landet man schnell vom Progressiven im reaktionären Lager. Und ich will daher zu Beginn gleich unterstreichen, der Kampf gegen Antisemitismus ist ein universeller Imperativ. Und der Kampf gegen Antisemitismus gründet in der unantastbaren Würde des Menschen. Wir, die Bundesregierung, stehen an der Seite von Jüdinnen und Juden in Deutschland. Sie sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und besitzen die gleichen universellen Rechte. Die Bundesregierung steht aber auch an der Seite Israels, nicht weil die historische Verantwortung Deutschland dazu verpflichtet. Wir stehen da, weil sich Israel gegen eine menschenverachtende und mörderische Ideologie zur Wehr setzt. Eine Ideologie, die in letzter Konsequenz alle Menschen bedroht. Der Vorwurf, die Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Völkermord an den Juden Europas würde instrumentalisiert, ist angesichts der Faktenlage schlichtweg falsch. Es ist deshalb besonders alarmierend, dass die Saat der Terroristen aufgeht, weltweit, aber auch bei uns hier in Deutschland. Nicht nur vom Auswärtigen Amt, nicht nur auf der Berliner Sonnenallee, auch vor allem im Internet und in den Hörsälen. Judenhass, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und nur zu Teilen lässt sich das mit aktivistischer Indoktrination erklären. Auch Twitter, TikTok und andere Medien spielen hier eine große Rolle. Wie kann es sein, dass die von Propagandakanälen der Hamas verbreiteten Narrative und auch Opferzahlen einfach unhinterfragt übernommen werden? Und an den Universitäten kommen immer wieder sogenannte Aktivistinnen und Aktivisten zusammen, um gegen einen angeblichen Genozid zu protestieren. Die Parole From the River to the Sea, also die zentrale Forderung der Hamas, dass es zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer kein jüdisches Leben geben dürfte, ist dabei trotz ihrer Strafbarkeit weit verbreitet. Es steht mir nicht zu, Gerichte und ihre Urteile zu kritisieren, aber für mich steht fest, wer die Existenz des Staates Israel und die Existenz jüdischen Lebens in diesem Staat in Frage stellt, die oder der macht sich strafbar. Und wenn das juristisch in Zweifel gezogen wird oder werden sollte, dann gilt es mindestens aber auch menschlich und politisch. Universitäten, das sind eigentlich Orte des offenen Diskurses, sind für jüdische Studentinnen und Studenten zu feindlichen Orten geworden. Aber wer Israel solidarisch oder Antisemitismus kritisch ist, wird bedroht oder attackiert. Das duldet unser Rechtsstaat nicht und ist einfach auch nicht hinnehmbar. Und selbiges gilt für Demonstrationen. Wer mit einer Israel-Flagge offen zu einer Demonstration geht, muss von der Polizei geschützt werden. Und das ist schon auch etwas, ein gewisser Hohn, wenn Versammlungen von Kalifatsanhängern auch geschützt werden müssen. Und ich kann und will Entscheidungen der Versammlungsbehörden nicht im Einzelnen kommentieren, aber klar ist für mich, es darf weder eine juristische Schieflage geben, wenn es um die Versammlungsfreiheit geht, noch eine Schieflage in der Wahrnehmung. Wer die Demonstrationsfreiheit missbraucht, um Gegner einzuschüchtern und Anhänger aufzuheizen, dem müssen Grenzen gesetzt werden. Ich habe das auch schon mal im Bundestag gesagt, da gibt es eine ganz dicke rote Linie. Auch dafür steht unser Rechtsstaat. Und daher, meine Damen und Herren, brauchen wir im Kampf gegen Antisemitismus eine Zeitenwende. Dazu müssen Versäumnisse der Vergangenheit aufgearbeitet werden und dazu braucht es eine breite gesellschaftliche Debatte und Mobilisierung gegen Antisemitismus. Antisemitische Vorurteile, Ressentiments und Stereotype haben sich in ihrer jahrhundertalten, von Generation zu Generation tradierten Geschichte immer wieder gewandelt. Sie passen sich an aktuelle Diskurse und auch Zeitläufe an und denken wieder nur an die weltweiten Corona-Demonstrationen und die Corona-Politik, wo hier aktualisierte antisemitische Verschwörungstheorien wieder tatsächlich kolportiert wurden. Ich denke da auch nur immer wieder an den Great Reset. An ihnen wird sehr anschaulich, wie es Antisemiten immer wieder gelingt, krisenhafte Herausforderungen in unserer Gesellschaft, wo Ängste entstehen, in unsäglichen Hass zu nutzen. Dabei hat die rassistische Ausprägung des Antisemitismus, die so unendlich viel Leid gebracht hat, heute in vielen Ländern Europas zwar an Bedeutung verloren, auch in Deutschland, aber die Form des Antisemitismus ist heute kaum noch, diese Form ist kaum noch anschlussfähig in der Mehrheitsgesellschaft. Die meisten rechtsextremen Gruppierungen vermeiden in der Öffentlichkeit inzwischen offen rassistisch-antisemitische Aussagen. Sie konnotieren das anders, sie passen sich an, dass es nicht so auffällig ist, aber nicht weniger gefährlich. Und es finden sich unter den gängigen antisemitischen Stereotypen durchaus rassistische Elemente, wie die Haltung, Juden sind einfach anders als wir und sie passen nicht zu uns. Es wird unterstellt, Juden seien Fremde und stünden außerhalb der eigenen Gemeinschaft. Und dabei ist Antisemitismus nicht nur eine bloße Spielart des Rassismus. Juden wird nämlich ein immer noch und immer wieder zu viel an Macht und auch Vermögen zugeschrieben. Sie gelten als überzivilisiert. Meine Damen und Herren, hier kommt insgesamt der politischen Bildung eine zentrale Rolle zu. Es braucht Medienkompetenz. Es braucht auch eine Kompetenz, wie man mit den Social Media umgeht, auf Twitter, auf TikTok und wie man mit Desinformationen auch umgeht, wie man verifiziert, falsifiziert. Auch Wissen über den Nahostkonflikt ist wichtig und lassen Sie mich das auch an einem Beispiel nennen. Auf Twitter ist dann und wann zu lesen, wenn es den Deutschen doch so wichtig sei, die Schuld am Holocaust zu tragen, warum geben Sie den Juden nicht einfach ein Stück Ihres Landes? Wenn es denn eine, ja, man kann eigentlich vielleicht darüber lächeln, aber eigentlich ist es viel zu ernst. Wenn es denn eine ernst gemeinte Frage ist, was ich einmal unterstelle, dann wäre es meines Erachtens wichtig, eine solche Frage nicht von vornherein vielleicht zu verurteilen. Sie kann vielleicht durchaus die Chance für den Beginn eines durch Wissen vermittelnden Perspektivwechsels sein. Es kann ein Gespräch beginnen und es muss auch ein Gespräch beginnen über die Geschichte Israels und die zionistische Bewegung. Ein Gespräch über Jüdinnen und Juden in den arabischen Ländern, über die Errungenschaften des modernen Israels als einer freiheitlichen Gesellschaft. Und diese Herausforderungen eines solchen Gesprächs wären groß, da die angesprochenen Fragen komplex sind und parallel vermeintlich ja einfache Antworten dem gegenüberstehen. Aber Fragen zu Geschichte und Erinnerung sind komplex und müssen mit der gebotenen Sorgfalt behandelt werden und sie verbieten geradezu einfache Antworten. Meine Damen und Herren, ich bin der Beauftragten für Kultur und Medien recht dankbar, dass sie die Einwände ernst genommen hat, die das neue Gedenkstättenkonzeption des Bundes gegenüberstanden. Und auch wenn die Aufarbeitung und die Aufklärung zu kolonialen Verbrechen wichtig ist, kann doch nicht ignoriert werden, dass noch zu viele Fragen ungeklärt sind. Eine Gedenkstättenkonzeption sollte weder der wissenschaftlichen Auseinandersetzung vorweggreifen, noch sollte sie überhaupt erst Zweifel an der Singularität des Holocausts zulassen. Wichtig ist mir aber auch, dass sich der gesellschaftliche und politische Blick nicht auf Antisemitismus, Holocaust oder den Nahostkonflikt verengen darf, wenn es um jüdisches Leben in Deutschland geht. Jüdisches Leben blickt in Deutschland auf eine lange Geschichte und auf eine lange Tradition zurück. Jüdisches Leben hat gerade auch in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen. Und 2016 wurde beispielsweise die Jüdische Studierendenunion gegründet, auch, und da denke ich gerne zurück, an das Festjahr 321/2021, auch wenn es durch Corona etwas geprägt war. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland wurde deutlich. Gerade junge Jüdinnen und Juden wollen ihre Narrative selbst bestimmen. Sie treten mit ihren Positionen selbstbewusst an die Öffentlichkeit und in die Öffentlichkeit. Die jüdische Zuwanderung aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion brachte neue Sprachen, Traditionen und Lebensgeschichten in die jüdische Gemeinschaft ein. Und neue Fragen wurden auch aufgeworfen, neue Herausforderungen mussten gelöst werden, eine neue Dynamik entstand. Das bildet ein neues Fundament, auf das jüdisches Leben auch heute hier aufbaut. Und seit mehreren Jahren finden wir wieder Rabbinerordinationen in Deutschland statt und auch Rabbinerordinationen. 90 Jahre nach der Ordination von Regina Jonas. Mit Militärrabbinern knüpft die Bundesrepublik an eine Institution an, für die kein geringerer als Leo Beck Pate stand. Im gesamten Land eröffnen neue Synagogen, ja, auch wenn sie geschützt werden müssen. Auch das säkulare Leben blüht auf und so bringt der Eurovision Song Contest Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet zu einem künstlerischen Wettbewerb zusammen. Für einige ist dieser Contest schon auch zu einer Tradition geworden. Es ist ungemein wichtig, dass unsere Gesellschaft versteht, wie vielfältig jüdisches Leben ist und hier auch, wie vielschichtig die deutsch-jüdische Geschichte ist. Wie vielseitig und wie vielschichtig jüdisches Leben ist und warum sollte es auch eindimensional sein, das ist das Christentum nicht und das ist auch das muslimische Leben nicht. Und hier setzen wir im Bundesministerium des Innern und für Heimat an, indem wir Institutionen wie das Leo-Beck-Institut auch fördern. Sie forschen nicht nur wissenschaftlich, sie vermitteln auch, und wovon die heutige Veranstaltung Zeugnis ablegt. Und ich war 2014, 2015 das erste Mal beim Leo-Beck-Institut in New York. Und ich war vor 2 Jahren das letzte Mal dort. Und ich finde, es ist eine tolle Entwicklung. Und ich freue mich, dass das Leo-Beck-Institut so dynamisch ist. Und ich freue mich natürlich auch, wenn es ganz viele Freunde und Förderer auch weitergibt. Wir als BMI stehen zum Leo-Beck-Institut. Herzlichen Dank.
Ja, ein Dankeschön, Frau Staatssekretärin, und herzlich willkommen. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier sind. Das Leo-Beck-Institut wurde 1955 in Jerusalem gegründet mit Instituten in London und New York und natürlich Jerusalem, eine Außenstelle später in Berlin. Das sind bald 70 Jahre und eigentlich haben viele die Sorge gehabt, es ist vielleicht ein Auslaufmodell. Es wurde gegründet von deutsch-jüdischen oder besser gesagt deutschsprachig jüdischen Emigrantinnen und Emigranten, um ihre Kultur und die Kultur natürlich dieser ganzen Region, dieser ganzen Geschichte zu bewahren. In Dokumenten, in wissenschaftlicher Arbeit, in Tagungen, Konferenzen, in Bibliotheken. Und man dachte sich, nicht nur damals, sondern auch 20, 50, 60 Jahre später, wen wird das interessieren? Wird das eine Zukunft haben? Wird das relevant sein? Und diese Relevanzfrage, wir haben das heute in unserer Kuratoriumssitzung diskutiert, diese Relevanzfrage ist eigentlich auf eine Art und Weise heute auf der Tagesordnung, wie wir sie uns vielleicht gar nicht so gewünscht hätten. Wir haben das gerade in der Rede schon gehört. Die Relevanzfrage ist ja auch eine Frage, was lernen wir? Wozu ist diese Geschichte nötig? Was lernen wir aus dieser Geschichte für heute? Und in einer Zeit, in der Populismus, ich sage jetzt mal Populismus, nicht nur Rechtspopulismus, Populismus, alternative Fakten, Fake News in aller Munde sind. In einer solchen Zeit kommt immer wieder die Frage auf, wo sind wir eigentlich? Sind wir, die Frage kommt übrigens in Amerika auf, kommt in England, kommt auch in Israel auf. Denn auch dort gibt es natürlich eine große Debatte um die Überlebensfähigkeit der israelischen Demokratie. Sind wir 1925 in Deutschland? Sind wir 1930 in Deutschland? Sind wir 1932? Und ich glaube, das sind Fragen, die sehr oft im Raum stehen und die die Vertreterinnen und Vertreter der Leo-Beck-Institute und überhaupt der deutsch-jüdischen Geschichtswissenschaft versuchen zu beantworten, und zwar in differenzierter Weise, nicht mit der Sache, ja, wir sind in diesem Jahr, das sind Parallelen, sondern vielleicht genau umgekehrt, sagen, nein, es gibt auch große Unterschiede. Auf jeden Fall ist die Relevanz der deutsch-jüdischen Geschichte auf die Tagesordnung gerückt, in einer Art und Weise, wie wir sie uns vielleicht nicht so gewünscht hätten. Vielleicht würden wir lieber über Moses Mendelssohn und die deutsch-jüdische Philosophie und über die wunderbaren Kulturleistungen von deutschen Juden während der Weimarer Republik und auf der Bühne und Max Liebermann und diskutieren. Aber das ist nicht unser Thema heute Abend. Und ich hoffe, vielleicht in 2 Jahren, wenn wir uns hier wiedersehen, wird es vielleicht wieder ein Thema sein, das mehr in den Vordergrund rückt. Aber wir sind hier ganz bewusst mit einem Podium, das eigentlich nicht aus professionellen Historikerinnen und Historikern besteht, sondern eine sehr breite Schicht der, ich sag mal, Bildungsvermittlung im weitesten Sinne des Wortes hier repräsentiert. Ich darf kurz meine Gesprächspartner vorstellen. Zu meiner Rechten Marina Czarniewski. Sie ist Psychologin und Verhaltenswissenschaftlerin. Sie arbeitet, forscht und publiziert auf dem Themengebiet transgenerationales Trauma, Antisemitismus und Diskriminierung in Institutionen. Und zusammen mit der Fachhochschule Potsdam hat sie gerade einen Forschungsbereich geschaffen, dem über Antisemitismus in institutionellen Kontexten verhandelt wird. Sie leitet das von ihr gegründete Kompetenzzentrum für antisemitismuskritische Bildung und Forschung in Trägerschaft der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von OFEC e.V. und hat gemeinsam mit Friederike Lorenz-Sinai Bände aus der Reihe Antisemitismus im Kontext Schule und institutioneller Antisemitismus in der Schule veröffentlicht. Seit 2019 ist sie Mitglied im Beratungsgremium des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus. Ronen Steinke wuchs in den 80er Jahren in Erlangen auf, in einer jüdischen Gemeinde, die damals sehr geprägt war oder unter dem Schock stand von den unaufgeklärten Morden an dem jüdischen Verleger Shlomo Levin und seiner Lebensgefährtin Frieda Pöschke. Ich erinnere mich sehr gut daran, als jemand, der nicht ganz so weit davon aufgewachsen ist. Nach dem Jurastudium folgte die Promotion über die Geschichte von Kriegsverbrechertribunalen. 2013 ist Ronen Steinke hervorgetreten mit der Biografie des damals nicht so bekannten jüdischen Anklägers der Frankfurter Auschwitz-Prozesse Fritz Bauer. Es folgten weitere Bücher zu zeitgeschichtlichen und politischen Themen. Seit 2013 ist er Mitglied der politischen Redaktion der Süddeutschen Zeitung. Und in diesem Zusammenhang unternahm er auch sehr viele Reisen in den Nahen Osten und auch in andere Regionen und schrieb Artikel zu vielen aktuellen Debatten. Zu meiner Linken Thomas Krüger, der hat eine Ausbildung absolviert, die wir zumindest auf dem Podium, glaube ich, nicht so vertreten haben und die ich besonders beeindruckend finde. Er war zwischen 1976 bis 1979 hat er eine Ausbildung zum Facharbeiter für Plast- und Elastverarbeitung gemacht, bevor er ein Studium der Theologie aufnahm und anschließend auch Vikar war. Seine politische Karriere begann er 1989 als eines der Gründungsmitglieder der Sozialdemokraten in der DDR und blieb bis 1990 deren Geschäftsführer in Berlin und Mitglied der Volkskammer in der DDR. Als erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters in Ost-Berlin war er tätig, sowie auch als Stadtrat für Inneres beim Magistrat Berlin. Von 1991 bis 1994 war er Senator für Jugend und Familie hier in Berlin. Als Mitglied des Deutschen Bundestages von 1994 bis 1998 und seit dem Jahr 2000 ist er Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung und ich könnte viele andere Ämter aufführen, aber ich glaube, das brauchen wir an dieser Stelle nicht. Ich beginne mit der Frage, wie sich für Sie alle die Bildungsarbeit in den, oder Ihre eigene Arbeit, Bildungsarbeit, journalistische Arbeit, Erziehungsarbeit, in den, nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern vielleicht in den letzten Jahren, angesichts der Bedrohung, die wir ja nun genannt haben, verändert hat. Und vielleicht kann jeder auch ein konkretes Beispiel nennen. Ich fange mal mit Ronen Steinke an.
Ja, vielen Dank. Hört man mich gut? Ja, vielen Dank. Freue mich sehr, hier zu sein. Also, was mich sehr beschäftigt in den letzten Monaten, ein großes Narrativ, was eigentlich schon vor dem 7. Oktober stark war, aber was jetzt wirklich dominant ist. Das Narrativ lautet, die Deutschen, die sind sowas von beschämt durch ihre Historie, dass die gar nicht frei sind, eigentlich ihre Meinung zu sagen. Die Deutschen, die würden also leiden unter der Knute der, irgendwie der Gängelung, am Gängelband von irgendwelchen Leuten, die da nicht benannt werden. Aber man kann sich dann denken, wer da beschuldigt wird von dieser Erzählung. Und deswegen würden die also Ja und Amen sagen zu allem, was die Netanjahu-Regierung fordert und würden überhaupt eine Politik machen, über die man weltweit nur den Kopf schütteln kann. So, das ist so eine Erzählung, die kannte ich schon früher, die ist nicht ganz neu, aber die ist seit dem 7. Oktober wirklich Mainstream. Die begegnet uns in den Talkshows, die begegnet uns, ich bin Journalist bei einer Zeitung, die begegnet uns auf unseren Zeitungsseiten, ja, mit unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern im politischen Raum. Das ist wirklich eine Meistererzählung, wenn man sich die gegenwärtige Politik erklären möchte. Und das beschäftigt mich sehr. Wir haben ja Fake News in der Überschrift, weil es kontrafaktisch ist. Und es ist wirklich eine Herausforderung, dagegen mit Fakten anzukommen. Also, weil ich will es nicht zu lang machen, aber ich will nicht einmal zwei, drei Zahlen kurz einstreuen darf, die das vielleicht illustrieren. Die deutsche Bundesregierung hat nach dem 7. Oktober, als die israelische Regierung bat, Waffen zur Verfügung zu stellen, Ja gesagt. Ja, in den ersten Tagen zu allem, was gefordert wurde. Und deswegen im Oktober und auch noch teilweise im November 2023 sind also sehr, sehr viele Waffenlieferungen genehmigt worden an Israel. Aber sobald der Bodenkrieg in Gaza begann, sobald man sah, wie der geführt wird, nämlich mit Abschneiden von Versorgungswegen, ja, mit dem Unterbinden von Nahrung und von medizinischer Versorgung der Bevölkerung, also mit Methoden, die indiskutabel sind. Sobald das klar wurde, war es vorbei. Hörte die Bundesregierung auch auf, Waffenlieferungen zu genehmigen. Das ging dann ganz rapide runter. Und seit Beginn 2024 wird praktisch nichts mehr, also unter 1 Million Euro pro Monat, das ist also in diesem Bereich der Waffenlieferungen praktisch die Nulllinie schon fast, wird nichts mehr geliefert. Deutschland ist de facto alles andere als ein Staat, der Ja und Amen zu allem sagt, was die Netanjahu-Regierung fordert. Quite the opposite is the case. Und trotzdem rödelt diese Meistererzählung, dieses Narrativ unverändert weiter. Und ich stelle mir die Frage, warum? Ich glaube, es gibt Gründe dafür, dass dieses Narrativ so viel Freude macht, denen, die es erzählen. Und es sind Gründe, die mir sehr, sehr große Sorge bereiten.
Vielleicht gleich weiter.
Ja, es sind viele Sachen, die mich beschäftigen in meiner Arbeit. Ich könnte jetzt gleich mit der Zunahme von Gewalt beginnen, spürbarer Gewalt, physischer Gewalt, tätlicher Gewalt, aber auch subtiler Gewalt beginnen, die uns in unserer Arbeit sehr beschäftigt, die wir messen und erfassen und auch greifen können. Etwas, was vorher vielleicht nicht so greifbar war, wird greifbar. Dadurch entwickeln sich auch Möglichkeitsräume, vielleicht neue Möglichkeitsräume, dort, wo wir an der Abwehr und gegen die Abwehr arbeiten mussten, offenbart sich und konkretisiert sich vielleicht auch die Geschichte der Dethematisierung von Antisemitismus. Es wäre aber gleichzeitig zu einfach, dann mit der Kontextualisierung dieser Gewalt zu argumentieren. Ich möchte vielleicht daher auch noch mal sagen, dass die weitreichenden alternativen Erzählungen, das ist ja auch das Thema des Podiums, die lange Tradition der Dämonisierung Israels als Staat, die kollektive Schwierigkeit, würde ich sagen, die Geschichte zu greifen, zu verstehen, das auch mit diesem Begriff der Staats- oder Staatsräson oder der Verantwortung zu verbinden und letztendlich dann Menschen aufzufangen, die kein Gefühl zur Geschichte haben und gar nicht verstehen, wo sie stehen und warum das von ihnen verlangt wird. Und das ist viel komplexer, weil es Geschichte und Gegenwart sind. Und Geschichte ist ja heute, endet die Gegenwart von heute. Morgen ist wieder das, was wir heute diskutieren, Geschichte. Das heißt, ich kann das vielleicht nicht auf den Punkt bringen, aber eine seltsame Gemengelage zwischen Position, Geschichte, Gegenwart und eigentlich ganz viel Distanz zu Juden und Jüdischem.
Gibt es vielleicht ein konkretes Beispiel, das man nennen könnte, wie sich die Arbeit verändert hat?
Ich bin ja in mehreren Arbeitszusammenhängen unterwegs. Wenn ich auf die Beratungstätigkeit schaue, wo wir auch ganz, ganz viel auf der Fallebene agieren, dann ist das die Gewalt, die Menschen umgibt. Von Plakaten an der Universität bis hin zu tätlichen und verbalen Übergriffen. Auf der Bildungsebene sind das eben genau diese Fragen. Es wird konkreter. Viele Menschen beziehen sich auf den 7. Oktober, können damit aber nicht viel anfangen. Da konkretisiert sich diese Distanz. Menschen haben die Schwierigkeit, sich zu verorten, sich zu positionieren, sich ins Verhältnis zu setzen, zu Geschichte und zu Gegenwart. Und diese gefühlte Ohnmacht, die Unsicherheit wächst. Aber damit geht vielleicht auch ein Bedarf einher. Ich versuche es positiv zu deuten, ein Bedarf einher, Unterstützung einzufordern. Vielleicht ist da die Schwelle etwas niedriger geworden und dadurch können wir mehr Menschen erreichen und diese Menschen auch in die Arbeit einbinden.
Ja, danke. Die Bundeszentrale für politische Bildung und auch die Landeszentralen haben sich ja jahrzehntelang immer bemüht, Menschen zu informieren. Informiert über Fakten, über Zusammenhänge. Und ich meine, da hat sich ja vieles verändert, nicht nur seit dem 7. Oktober, in den letzten Jahren, weil die Menschen, die man informieren will, ihre Informationen aus völlig anderen Kanälen beziehen wie vorher und auch aus anderen Kanälen als andere Menschen. Und ich weiß nicht, wie wirkt sich sowas für eine Institution, für die Bundeszentrale aus?
Also die Fachprofession der politischen Bildung diskutiert längst nicht mehr darüber, nur Fakten und Wissen zu vermitteln, sondern Wissen ist was anderes als Bildung. Es geht um Bildung, um Handlungsorientierung sozusagen im Alltag und das ist eben mehr als nur reine Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Was allerdings bestürzend ist, ist, dass die Unkenntnis über verschiedene Sachzusammenhänge gar nicht mehr besteht. Gerade im Nahostkonflikt ist das sozusagen mit Händen zu greifen und insofern spielt natürlich die Wissensvermittlung als Voraussetzung für Bildungsprozesse immer eine Rolle. Sie haben gefragt, sozusagen, was eigentlich in den letzten Wochen und Monaten unsere großen Herausforderungen sind, vor allem vor dem Hintergrund des stärker werdenden Rechtsextremismus in Deutschland. Und ich muss sagen, das sind zwei Aspekte, die ins Auge springen und mit denen wir in der Bildungspraxis tagtäglich zu tun haben. Das eine ist die Multiplizierung von Ideologien der Ungleichheit. Und das ist ein ganzes Arsenal. Das ist der Rassismus, der Antisemitismus, die Muslimfeindlichkeit in der Gesellschaft. Alles das sozusagen bestimmt Bildungsprozesse, bestimmt das Leben von Menschen in unserem Land zunehmend. Und diese Ideologien der Ungleichheit sind für uns natürlich sozusagen Ausgangspunkt von Bildungsprozessen. Und das Zweite in dem Zusammenhang sind die Verschiebungsprozesse im Bereich von Geschichtspolitik. Dass also sozusagen systematisch Umdeutungsversuche von Geschichte passieren. Der Vogelschiss ist sozusagen nur das bekannteste der Beispiele. Wenn man sich sozusagen anguckt, was über die sozialen Medien transportiert wird an Geschichtspolitik in dem Kontext, ist das einfach sozusagen konkrete Herausforderungen für politische Bildung. Und Sie haben gefragt, wie man das sozusagen hinsichtlich der Validität von Fakten überprüfen sollen. Das beschäftigt uns in der Fachprofession der politischen Bildung seit Jahren, dass wir eigentlich nicht mehr nur politische Bildung machen können, sondern wir müssen sozusagen einen Verflechtungszusammenhang herstellen zwischen politischer Bildung und Medienbildung. Weil man kriegt heute nicht mehr politische Bildung ohne Medienbildung und Medienbildung auch nicht mehr ohne politische Bildung. Und das ist sozusagen einer der Ausgangspunkte, weshalb wir solche Projekte wie den News-Test oder Callspiracy oder aktuell Fake Train auf den Weg gebracht haben. Das sind sozusagen unterschiedlich adressierte Zielgruppen, die wir versuchen sozusagen zu konfrontieren mit Meinungsbildung, mit Bildungsprozessen, die eben kritische Kompetenzen aufrufen und wachrufen. Und in diese Richtung versuchen wir unsere Arbeit natürlich sozusagen voranzutreiben. Das müssen Sie sich vorstellen als Sisyphos-Arbeit und Sisyphos müssen Sie sich vorstellen als glücklichen Menschen.
Ja, ich meine, wir bekommen das ja alle auch an unseren Universitäten mit und ich frage mich manchmal vielleicht, welchen Teil auch die Wissenschaft daran hat. Natürlich sind wir alle nicht im 19. Jahrhundert, in dem wir sagen, wir stellen Geschichte so dar, wie es eigentlich gewesen ist, wie es noch Ranke im 19. Jahrhundert formulieren konnte. Wir interpretieren natürlich alle. Und in manchen Interpretation geht die Relativierung dann auch sehr weit. Aber was sind dann eigentlich Fakten und was ist eigentlich etwas, worüber man übereinstimmen kann? Ich meine schon, dass es natürlich noch große Unterschiede gab zu einer Zeit, in der man Quellen aus ähnlichen, man Fakten aus ähnlichen Quellen bezog oder Informationen besser aus ähnlichen Quellen bezog. Und das hat sich natürlich radikal geändert. Insofern weiß ich nicht, vielleicht Ronen Steinke, ich frage mal in die Richtung.
Bemühe mich mal nicht ganz so kulturpessimistisch zu sein, weil also andererseits die Leute, jungen Leute, von denen hier im Raum glaube ich nicht so viele sind, also die so bei TikTok und bei Instagram ihre Informationen in erster Linie beziehen, ja, die noch zur Schule gehen oder noch studieren, die lesen mehr denn je. Also der Konsum von Text ist enorm groß. Und es ist schon auch so ein bisschen die Bringschuld derer, die Bildung vermitteln oder die Wissen vermitteln, dorthin zu gehen, wo die Leute sind. Also es ist, wird dann oft gejammert, die sind alle bei TikTok, aber warum sind denn nicht die Universitäten dann stärker bei TikTok engagiert beispielsweise? Warum sind wir bei der Zeitung da so zurückgelehnt und warum erlauben wir uns da so eine Art Dünkel? Also ich habe da manchmal so einen Zweifel, ob das wirklich, ob wir da so gut beraten sind als, ja, Gatekeeper des Wissens oder was immer wie immer wir uns darstellen. Und zu den Universitäten, also ja, ich meine, es geht ja ganz stark um Deutung von Geschichte, ja, nicht so sehr um jetzt, dass man eine bestimmte Deutung widerlegen kann mit einem kleinen Faktum, sondern es sind so große Erzählungen. Und eine, die mit Sicherheit ein neues oder aus meiner Wahrnehmung ein neues Phänomen ist in den letzten Jahren, ist diese postkoloniale Deutung auch des Themas Nahost. Das ist, glaube ich, etwas, was ganz dominant geworden ist, was ich ganz stark erlebe, wenn ich mit Leuten diskutiere, dass ist die Entstehung Israels zunehmend durch eine Brille betrachtet wird, so wie Südafrika, so wie andere Länder, da sind Weiße hingegangen, die haben da nichts verloren gehabt. Und wenn man das dann einmal so framed als eine koloniale Geschichte, dann gibt es auch ein unausgesprochenes Ende, nämlich ist erst dann zu Ende, wenn die Kolonialisten abhauen. So, das muss man dann gar nicht mehr sagen. Das ist dann implizit Teil der Kolonialismus-Behauptung. Das ist hochproblematisch. Also ich glaube, braucht man nicht viel dazu sagen, dass das sehr stark die Fakten verdreht. Also die Menschen, die nach Israel, übrigens ja nicht nur Weiße aus Europa, sondern auch aus ganz vielen Ländern, sind da ja nicht hingegangen, um da reich zu werden und Bodenschätze zu finden, sondern um ihr Leben zu retten vor brandschatzenden, mordenden, bombenlegenden Leuten rundherum. Aber das ist, glaube ich, diese Erzählung führt zu einem ganz starken Abfluss von Empathie, erleichtert es ganz stark Leuten, auch an den Unis, ja, jungen Leuten, Dinge schwarz-weiß zu sehen, die Faust zu ballen und ganz klar zu sagen, also ich weiß doch, wie man den Konflikt löst, das löst man dadurch, dass die Israelis alle abhauen müssen. Da, glaube ich, haben die Universitäten, aber nicht nur die, da haben wir als Journalisten oder überhaupt alle, die so im öffentlichen, medialen, kulturellen Raum reden, eigentlich die große Herausforderung vor uns, dieses Narrativ zu countern.
Und vielleicht auch wirklich, so altmodisch es klingt, auch Informationen und Wissen zu vermitteln, auch eine Rolle natürlich, die das Leo-Baeck-Institut spielt. Das heißt, der Staat Israel und seine Gründung hängt natürlich schon irgendwie mit deutsch-jüdischer Geschichte zusammen. Und ich glaube, vielen jungen, aber nicht nur jungen Leuten, entgeht das manchmal. Das höre ich auch oft an amerikanischen und deutschen Universitäten, das sind ja die Engländer, die als Kolonialmacht Israel geschaffen haben, dass da irgendwas im Hintergrund war, was die Menschen aus Verzweiflung dahin brachte. Und zwar nicht nur aus Deutschland, natürlich vorher auch aus dem Russischen Reich, aus anderen Gebieten, dass der Zionismus für viele verfolgte Juden eine Befreiungsbewegung war, die am Ende auch mit deutsch-jüdischer Geschichte zu tun hat, das wird oft einfach völlig in den Hintergrund gedrängt.
Ich will mal eins sagen, das zum Framing. Ja? Also ja. Wir haben, wenn wir so politisch reden, über Libanon beispielsweise, dann haben wir so eine gängige Art, von den Flüchtlingslagern in Libanon zu sprechen. Ja? Also von Städten, die da seit Jahrzehnten leben, befestigt, mit Infrastruktur und allem. Trotzdem reden wir, framen wir es gängigerweise immer noch als Flüchtlingslager. Mhm. Mit demselben Recht könnte man auch komplett Tel Aviv als das riesige Flüchtlingslager framen. Das ist eine reine Frage des Framings. Denn die Menschen, die dorthin gekommen sind, sind ja nicht aus Jux und Dollerei hingekommen. Sie sind dorthin gekommen aus Mangel an Alternativen in der Ukraine, in Marokko oder sonst wo. Wo die Alternative entweder ja, bürgerliche Benachteiligung, also Mensch zweiter Klasse, oder wirklich brutale Gewalt war. Kann es auch als Fluchtbewegung
begreifen. Das wäre für die UNRWA eine interessante Aufgabe.
Ja, die UNRWA ist Teil dieses Framings, was wir aber halt wissenschaftlich, politisch herausfordern müssen, uns davon freizumachen. Und das ist etwas, was ich an junge Leute, die ja oft ein großes Herz haben für Flüchtlingsrechte, sage. Also wie kann es sein, dass ihr an der Stelle so eine komplette Leerstelle habt, was Empathie betrifft?
Die Leerstelle knüpft ja an andere Leerstellen, sonst gäbe es sie nicht. Und sie wurzelt schon auch in einer bestimmten Art der Vermittlung jüdischer Geschichte, didaktisch. Aber die Didaktik kann ja nicht etwas auflösen, was größer ist. Und das ist die Bereitschaft der Menschen, etwas aufzunehmen, auf eine bestimmte Art auch eine Lesart zu entwickeln. Diese Lesart des Jüdischen im Deutschen ist an sich nicht ungelöst oder ist vielleicht teilweise unbearbeitet. Und eine der häufigsten Erzählungen deutscher Studierender, auch ein Satz, der immer wieder kommt aus der Empirie, lautet: Ich möchte endlich auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und deswegen schließe ich mich den Protesten an. Frage vielleicht nicht mehr nach. Ich hatte eine sehr spannende Zugreise vor einigen Tagen zusammen mit meiner Kollegin. Eine Studierende setzte sich zu uns und ihr Laptop war voller Sticker. Ich habe sie gefragt, was verbinden Sie damit? Was bedeutet das für Sie, das, was da abgebildet ist, aus Interesse? Und ich wollte es verstehen. Und sie hat es sehr, sehr präzise erklärt. Und teilweise waren ihre Erzählungen einfach faktisch. Faktisch im Sinne von faktisch. Also gar nicht postfaktisch, sondern wo verlief welche Grenze zu welchem Jahr? Also Dinge, die wir jetzt nicht auf der Deutungsebene diskutieren können, waren einfach verfälscht, falsch, unrichtig, einfach nicht richtig. Aber sie war nicht empfänglich für Richtigstellung, weil es ja gar nicht um diese Richtigstellung ging, ihr oder auch vielen anderen, sondern um die Art und Weise der Positionierung und tatsächlich auch vielleicht um ein Einlösen eines Gebots. So wie ein Auftrag, den sie so verstanden hat, ein Auftrag, in der Teil der deutschen Gesellschaft zu sein und nie wieder auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen. Und am Ende der Reise auf die Frage, wo sollen die Juden hin? Also einfach nur faktisch. Also was bietet sich an? Hat sie tatsächlich ernsthaft gemeint, nach Osteuropa, nach Deutschland. Und es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und gleichzeitig verstörendes, weil das stellvertretend für etwas steht, was wir auch begreifen müssen, gerade in unseren Rollen und Funktionen mit dem Bildungsauftrag. Das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht eine Leerstelle der Nichtbeschäftigung mit Antisemitismus, mit deutsch-jüdischer Geschichte, mit Kontinuitäten. Auch das ist empirisch interessant, dass Antisemitismus überhaupt das mit Juden, hat eine Lehrerin gesagt. Also das mit Juden verstehe ich nicht. Also dieses das mit Juden oder irgendwas mit Antisemitismus verbleibt aus einer diffusen Ebene. Viele Menschen empfinden das als diffus und ungreifbar und fragen sich, wo wir uns dann fragen, wie können wir etwas bearbeiten, was so dermaßen diffus und ungreifbar bleibt. Und ich habe bei keinem anderen Thema so diese Abstraktheit so greifen können mit Händen, wenn ich mich vertiefe in Interviews oder Gesprächen mit Lehrkräften oder SchuldirektorInnen oder anderen Menschen in Funktion. Und das ist spannend, weil ich das nicht mit Vorwurf sage, sondern ich versuche zu verstehen, wir versuchen es zu verstehen, was im Bildungsbereich greifen kann. Und das ist zuerst die Herstellung einer biografischen Verbindung, die Herstellung eines Bezugs, um das zu entdramatisieren, das mit den Juden.
Das erinnert mich natürlich auch an wenn wir über den Wandel in der Darstellung jüdischer Geschichte sprechen, an ein Paradigma, das sich zumindest in den letzten Jahrzehnten auch wieder verändert. Als ich selbst jüdische Geschichte studierte, Israel, USA, war eine der großen Vorbilder, war der erste Professor für jüdische Geschichte, die es überhaupt an einer westlichen Universität gab, Salo Baron, der an der Columbia University ab den 30er Jahren unterrichtete. Und der hat in einem wichtigen Artikel gesagt, man muss sich gegen die lacrimose version of Jewish history wenden, gegen die tränenreiche oder weinerliche Version. Und natürlich hat er recht und hat gesagt, jüdische Geschichte ist nicht nur Verfolgungsgeschichte. Und wenn wir Juden als Objekte der zu Objekten der Verfolgung der Geschichte reduzieren, werden wir ja der reichen jüdischen Geschichte nicht gerecht. Das trifft ja auch auf deutsch-jüdische Geschichte zu. Aber interessanterweise reagieren wir natürlich auch auf unsere Zeitumstände. Und heute sehe ich wieder eine Rückkehr zu einer Geschichtsschreibung, die wir eigentlich nicht wollten, als wir anfingen. Nämlich jüdische Geschichte ist Verfolgungsgeschichte, weil wir das sehen, was heute passierte. Und weil natürlich immer wieder, auch problematisch finde ich, aber Parallelen in den Medien gemacht werden oder auch von Beobachtern. Das war wie der Pogrom von Kischinew. Das war wie die Shoah, was da passiert ist am 7. Oktober. Und natürlich müssen wir als Historiker mal sagen, ja, es war vielleicht nicht genauso. Es gibt heute einen souveränen jüdischen Staat. Es gibt andere Umstände. Und wir wollen das sehr differenzierter betrachten. Aber ich will auf einen anderen Punkt noch zu sprechen kommen, der mir auch wichtig erscheint. Das heißt ja auch Rechtspopulismus hier. Und wie Sie vorhin schon sagten, wir leben natürlich auch in einer Zeit, in der ein Rechtspopulismus, brauche ich jetzt nicht groß ausführen, sich sehr, sehr stark macht in Deutschland, in Europa, auch in Amerika und wenn man so will, vielleicht auch in Israel. Ein Rechtspopulismus, der interessanterweise, wenn wir an Europa denken, nicht unbedingt gegen Israel und die Juden heute sich richtet. Im Gegenteil, sie versucht zu vereinnahmen. Und das trifft auf Parteien in Deutschland, Frankreich, anderswo zu. Und ich frage mich auch, wie man damit in der Bildungspolitik umgeht. Sozusagen sind das die neuen Freunde der Juden? Es gab mal den Spruch, Gott schütze uns vor unseren Freunden. Manchmal denke ich daran, wenn ich an diese Parolen denke. Aber wie gehen wir damit um? Und vor allem, wie gehen wir auch damit um, wenn der Rechtspopulismus entsprechend der Wähler in einer Demokratie immer mehr Gewicht in zum Beispiel Bestimmung der unserer Kulturpolitik gewinnt?
Also mir ist das Thema zum ersten Mal vor circa 7 Jahren begegnet, als ich eingeladen war zu einer Diskussion in der Oranienburger Straße und ein Fünftel der Audience AfD-Anhänger waren, die genau diese Argumentation sozusagen reproduziert haben. Eigentlich sozusagen haben wir jetzt gute Freunde gegen die Muslime im Land. Und das ist natürlich sozusagen eine absolute Herausforderung für jede Bildungsarbeit, zumal das auch ein verlogener Move ist, weil sozusagen bei der nächsten Gelegenheit sind sie natürlich die puren Antisemiten. Und es ist keineswegs so, dass da sozusagen irgendeine stringente, umkodierte Debatte läuft. Und das sozusagen ist, finde ich, für die politische Bildung eine enorme Herausforderung, weil was wir brauchen, ist eigentlich eine Basis, auf der man sich versammeln und verständigen kann. Und das ist die Wissenschaftsorientierung in der politischen Bildung. Das ist das A und O. Und die wiederherzustellen, diese Wissenschaftsorientierung, ist die große Herausforderung und die muss eigentlich sozusagen auf der Agenda jedes Menschen stehen, der ein Interesse an einer sozusagen rationalen, auch emotionalen Diskussion hat, die auf Verständigung setzt, auf Austausch von Argumenten, auf Verifizierung, auf Validität. Aber was wir beobachten, ist die Instrumentalisierung der Wissenschaften für eigene Zwecke, für Glaubensbekenntnisse. Das erleben wir ja gerade. Und diese Instrumentalisierung von Wissenschaft für Glaubensbekenntnisse ist das Ende der Wissenschaft. Und deshalb sozusagen müssen wir uns sozusagen bemühen, eigentlich über alle Grenzen hinweg an dieser Baustelle zu arbeiten. Das ist sozusagen meine feste Überzeugung. Dann sozusagen ist eine zweite Baustelle in dem Zusammenhang die Frage, ich will mal sagen, eine Selbstkritik der Profession, die sehr stark auf Aufklärung, auf Faktenvermittlung, auf eine zu einseitige Disziplin der Wissenschaften gesetzt hat und nicht ein interdisziplinäres Verständnis der Wissenschaften aufruft. Denn die Rolle von Emotionen in der politischen Bildung ist enorm, ist völlig unterschätzt worden, jahrzehntelang. Und die sozusagen zu reflektieren, die Fragen von Empathie, von Emotionen sozusagen zu berücksichtigen bei Meinungsbildungsprozessen, ist möglicherweise einer der Schlüssel, wieder Diskursräume herzustellen, die, ja, in denen man sozusagen ungestraft unterschiedlicher Meinung sein kann. Also das, was dieser Begriff der Konvivialität meint, ja, mit Differenzen zusammenleben, das ist eigentlich sozusagen das Paradigma von liberalen Demokratien. Das müssen wir, glaube ich, erlernen. In all den Konflikten, die uns umgeben, Differenzen in Kauf zu nehmen und trotzdem Verständigungsprozesse herzustellen, die im Zweifel dann auch die Unterschiede markieren, aber die eben sozusagen ein einigermaßen rationales Umgehen damit ermöglichen. Wir haben jetzt gerade 4 Tage hochspannende Diskussionen bei den Berliner Festspielen erlebt. Unter dem Titel Reflexe und Reflexionen haben Sabanur Schema und Miron Mendel eine Reihe von Veranstaltungen kuratiert bei den Berliner Festspielen, wo dieser Diskursraum gewahrt worden ist, wiederhergestellt worden ist. Und das erleben wir viel zu selten, dass man diese Unterschiedlichkeit der Positionen auch sagen kann, zur Kenntnis nehmen kann, auch ein Stück Empathie und Emotion mit der jeweils gegenüberliegenden Seite aufrufen kann. Das ist natürlich eine Hochrisikoveranstaltung und sie hatte an manchen Stellen sozusagen auch, ja, hochspannende Situationen, wo eben diese Emotionen kaum noch kontrollierbar waren. Aber sie hatte auch ein Highlight für alle Leute, die Stand-up-Comedy mögen. Sozusagen Sachen zu sagen, die man eigentlich überhaupt nicht sagen darf und trotzdem ein ganzes Publikum zum Lachen, einen befreienden Lachen zu bringen. Diese beiden Comedians, Shaq Shapira und Abdul Karim, der sozusagen die Perspektive eines Duisburger Muslims aufgerufen hat und Shaq Shapira eben eines Juden, der hier in Berlin lebt, ihr wisst, kennt alle die Geschichte sozusagen seines Bruders, der Gewalt erlebt hat. Das ist nämlich auch sozusagen einer der neuen Punkte, dass Hass und Hetze umschlagen in konkrete Gewaltaufrufe. Und dem sozusagen kannst du nur Diskursräume entgegenstellen, indem man eben unterschiedlich Positionen beziehen kann und auch mit diesen Unterschieden aus diesen Diskursen raus in seinen Alltag gehen kann.
Ja, ich glaube, Sie haben auch ein wichtiges Stichwort angesprochen. Manchmal kann man mit Humor auch wirklich viel erreichen. Viel, manchmal mehr als mit nur trockenem Ernst. Und wir haben uns auch wissenschaftlich natürlich damit auseinandergesetzt. Ich hatte Tagungen zu Humor, wir hatten einen jüdischen Almanach des Leo Beck-Instituts zu Humor und natürlich zu Emotionen. Das ist ein wichtiges Thema, gerade auch in der jüdischen Geschichtsschreibung heute, Emotionen. Aber ich will die Frage auch nochmal weitergeben, vielleicht an diese Seite, also Rechtspopulismus, neue Allianzen in Anführungszeichen, aber auch Gefahren durch Einfluss in der Kulturarbeit.
Ronen? Also ich habe es ja einleitend schon einmal angetippt, man kann das durchaus als eine Allianz sehen, dass dieses Narrativ Schuldkult, ja, die Deutschen, die am Nasenring durch die Manege geführt werden, das ist ein Narrativ der neuen Rechten. Die behaupten, also die dunklen Mächte unterjochen Deutschland bis heute und da sind so diskursmächtige Leute, die so eine Macht über die Deutschen haben. Dass das inzwischen überschwappt auch in die progressive Linke, also die Staatssekretärin hat vorhin das Beispiel angesprochen, Free Palestine vom German Guild, ist nichts anderes als die englische Übersetzung dieser alten Schuldkultbehauptung. Die war früher schon kontrafaktisch, also schon in den 80er Jahren hat die deutsche Bundesregierung keineswegs, also zur Freude der Jerusalemer israelischen Regierung regiert, sondern im Gegenteil, wenn es um Waffenexporte ging an die arabische Welt, das hat man gar nicht gerne gesehen in Jerusalem. Da hat man auch viel gestritten und auch in jüngster Zeit. Also es ist keineswegs so, dass die beiden Regierungen da im Gleichtakt unterwegs sind. Also ich erinnere mich nur an 2017 an den damaligen Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, der nach Israel reiste und darauf bestand, sich mit israelischen NGOs, Menschenrechtsorganisationen zu treffen, was ich sogar richtig und gut finde. Und dem war es dann auch egal, wenn Herr Netanyahu dann so eingeschnappt ist, dass er ihm einen Termin im Prime Minister's Office verweigert. Also das ist ja wirklich nicht ein Verhalten einer Regierung, die sich nicht traut, Kontra zu geben, ganz im Gegenteil. Also wir haben im Grunde schon früher und auch heute und auch jetzt seit dem 7. Oktober faktisch haben wir nicht eine deutsche Außenpolitik, die rückgratlos alles abnickt, aber wir haben ein unheimlich starkes Narrativ auf der Linken wie auf der Rechten, da haben wir wirklich eine Brücke inzwischen. Und das ist etwas, was die Linken sich vorwerfen lassen müssen, aus meiner Sicht. Ja. Die junge, eben von Postkolonialismus inspirierte, diese Strömung oder wie soll man sagen, Bewegung, die völlig unkritisch ein Narrativ aufschnappt, was schon auf der Rechten sehr bekömmlich und sehr, sehr, sehr lange genossen wird und was die jetzt auch genießen, weil es diese Dinge so schön einfach zu machen scheint und es scheint auch nicht weiter zu irritieren, dass es also faktischen Grundlagen entbehrt.
Also ich teile sozusagen diese Interpretation sozusagen des Nahostkonflikts postkolonial irgendwie erklärbar ist oder so, das teile ich die Kritik. Aber was mich stört dabei, ist eine sozusagen indirekte Delegitimierung einer wichtigen Wissenschaft, die jahrzehntelang entwickelt worden ist. Hannibal Quintano, der den Begriff der Kolonialität geprägt hat, also des Weiterwirkens nach der sozusagen Entkolonisierung, dass das sozusagen jetzt in diesem Diskurs instrumentell in die Ecke gestellt wird, als sei das keine Wissenschaft, das finde ich ist unredlich. Genauso wie es unredlich ist, die Gender Studies aus sozusagen rechtskonservativer und extremistischer Position zu delegitimieren. Das führt uns nicht weiter, sondern sozusagen ein kritischer Umgang mit den Wissenschaftsdisziplinen, der führt uns weiter. Und natürlich gibt es ideologischen Überschuss in all diesen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, über die man streitet und über die diejenigen am meisten streiten, die in diesen Disziplinen auch unterwegs sind.
Aber vielleicht ist das ein gutes Stichwort, um Gleichzeitigkeiten auszuhalten, auch Dualitäten. Natürlich ist das eine wichtige Wissenschaft und das ist auch wichtig, sie zu hüten. Und es ist gleichzeitig wichtig, auch selbstkritisch hineinzuschauen und sich mit unterschiedlichen Diskurslinien und Traditionen auseinanderzusetzen, um unter anderem aber auch dieser schon sehr ideologisch, aber auch wissenschaftlich geprägten Lesart von Antisemitismus zum Beispiel oder auch Israel und Nahost zu begegnen, auch kritisch. Also durchaus wird das ja auch gemacht. Es gibt Forschende, ich komme heute von so einer Veranstaltung, Forschende, die sich sowohl der Antisemitismusforschung und Kritik als auch Rassismusforschung und Kritik widmen und im sozialwissenschaftlichen Bereich viel erreichen werden. Es ist jetzt noch in Kinderschuhen. Es gibt relativ wenig Berührung, als hätten sich rassismuskritische und antisemitismuskritische Forschungstraditionen auseinanderentwickelt oder liefen zumindest parallel. Wir haben ja auch ganz viel Dissens, auch gut, dass wir das haben. Wo ist Antisemitismus zu verorten? Unterhalb, neben dem Rassismusbegriff oder unter dem Rassismusbegriff? Und da gibt es eine sehr berechtigte und wichtige Reflexion darüber, dass wir eine Eigenständigkeit brauchen in der Antisemitismusforschung. Gleichzeitig haben wir aber auch den deutschen Diskurs vom Antisemitismus, der sich ein wenig verläuft, auch ein wichtiger Diskurs in Wissenschaft, Forschung zu Antisemitismus oder Antisemitismusforschung, die jetzt anders systematisch agiert als vielleicht vor 70 Jahren, wo es 60, 50, also immer wieder episodisch geforscht wurde. Aber gleichzeitig haben wir vieles nicht in Antisemitismusforschung. Die Frage der jüdischen Perspektiven und Erfahrungen wurde vernachlässigt jahrzehntelang. Die Frage, wie manifestiert sich Antisemitismus neben all den anderen Machtverhältnissen und Herrschaftsformen in deutschen Institutionen zum Beispiel, auch in Europa. Wir haben in Nordamerika eine ganz andere Forschung, als wir hier die in Deutschland haben. Wir haben hier auch ein bisschen Erfahrungsverlust, auch mit die kritische Theorie, die nicht weiter, ne? Also die Forschung sozialwissenschaftliche Forschung, die nicht weitergeführt wurde oder nur unsystematisch. Das heißt, wir haben sehr viel aufzuholen, wir wissen vieles nicht. Wir haben oft ein enges Antisemitismusverständnis, wo es meistens um Einstellung geht, aber eben nicht um Affekte zum Beispiel. Natürlich haben wir diese Forschung, sie ist vielleicht nicht übersetzt worden auf die Praxis, jahrzehntelang, was Sie gesagt haben. Und ich würde da auch sagen wollen, es geht nicht nur um Affekte, sondern auch um Biografien. Wir haben die Wende 80er Jahre hier in Europa, auch in Deutschland, wo es ganz, ganz stark wieder darum ging oder plötzlich oder neuerdings erstmalig darum ging, den Menschen, das Subjekt ins Zentrum zu rücken. Dabei wurde aber das Erbe des Nationalsozialismus völlig übersehen, verdrängt, nicht thematisiert. Minderheiten haben ein anderes Gedächtnis, eine andere Kollektivbiografie. Juden haben eine andere Kollektivbiografie in Deutschland. Wenn sie sagen, wir müssen Differenzen aushalten, klar, müssen wir. Und gleichzeitig aber sind es Differenzen, die biografisch so verwoben sind und so wichtig sind, dass ich mich frage, sollen wir das aushalten, dass es diese Machtasymmetrien gibt, Erfahrungsasymmetrien gibt, dass jüdische Schüler immer in einer Minderzahl sind, aber deren Erfahrungen nicht abgeholt werden. Weil, ich glaube, Sie haben das gesagt, Herr Brenner, dass Juden zu historischen Objekten navigiert werden, zu historischen anderen werden, objektifiziert werden in ihre Biografien werden gelernt, aber die jüdischen Kinder im Raum werden nicht beachtet. Und das ist eine Tradition, die wir hier in Deutschland haben.
Also es ist schwierig. Ich sage mal so, es ist auch schwierig. Ich verstehe natürlich Ihre Kritik, aber es ist schwierig, dem gerecht zu werden. Ich erinnere mich selber, ich war der einzige jüdische Schüler in der Klasse in einer bayerischen Kleinstadt.
Wow.
Kennen wir alle. Und dann wurde ich natürlich immer gefragt, zum Nahostkonflikt war ich der Experte in Politik.
Kaschrut.
Genau, die Matze an Pesach mitbringen. Und war auch irgendwie ganz nett. Man war ja dann was Besonderes und war nett. Aber irgendwann war das auch ein bisschen viel und zu viel. Und ich finde, es ist nicht leicht. Und es ist nicht leicht aufgrund der Geschichte in diesem Land. Es ist auch nicht leicht aufgrund der Demografie, weil es natürlich ganz anders in Amerika ist. Meine Frau ist in einer ganz säkularen jüdischen Familie aufgewachsen, im Vorort von Chicago, wo 80% in der öffentlichen Schule jüdisch waren. Sagt, ich dachte, alle sind Juden irgendwie. Das ist ganz normal. Und wir haben völlig verschiedene Erfahrungen damit gebracht. Und man kann natürlich auch Kinder überfordern. Es ist nicht leicht, sage ich mal. Aber
es geht gar nicht um Kinder. Es geht darum, dass die hiesigen anderen wichtigen Erwachsenen einfach im Kopf haben und einfach wissen, dass es jüdische Kinder gibt und dass es möglich ist, dass es nicht viel möglich ist, dass in ihrer Klasse und in der Vermittlung der Geschichte zum Beispiel, dass diese Vermittlung der Geschichte meinetwegen auch andere Kinder trifft aus verfolgten Familien. Diese kleine, klitzekleine Erkenntnis hätte uns sehr, sehr weit gebracht, hätten wir ein anderes Verhältnis zu Geschichte und vielleicht auch zur Aufarbeitung, weil die Früchte oder die Spuren dieser Leerstelle tragen wir bis heute. Und der 7. Oktober ist nochmal eine Zäsur, die dann nicht beachtet wird. Und das führt wiederum dazu, dass Erfahrung mit Veränderung, mit Ausgrenzung von jüdischen Kindern und Jugendlichen etwas Nicht-Existentes verhandelt werden. Und diesem Umstand wollen wir natürlich entgegenwirken durch behutsame Kritik, aber auch Reflexion. Weil mehr brauchen wir nicht. Ein Mädchen wir befragen auch jüdische Kinder, Jugendliche, sagte, inzwischen schon Erwachsenes, eine erwachsene junge Frau, sie sagte, ab der 5. Klasse wurde ich als Ausstellungsstück weitergereicht. Ich war ein Ausstellungsstück. Und das ist eine Deprivation. Ne? Das ist eine Erfahrung von Entindividualisierung, weil nicht sie stand im Fokus, so wie viele andere, sondern sie waren, wie Sie sagen, Stellvertreter für alles. Und das ist eine Form von, ich würde sagen, Einschränkung von Teilhabe.
Also ich glaube, wir könnten hier noch lange weiter diskutieren, aber wir wollen auch Sie einschalten, das Publikum, und haben auch Mikrofone, die wir zu Ihnen bringen. Und ich würde mich freuen um die ersten Wortmeldungen. Ich sehe Sabine Rothschild hier vorne.
Ich soll das festhalten. Ich muss das festhalten. Sie haut es ganz nah.
Wir halten die Mikrofone.
Okidoki, das heißt, ich kann auch schnell wegnehmen, wenn nötig. Für die, die mich nicht kennen, ich bin ein Rabbiner, ein liberaler Rabbiner, professionell und leidenschaftlich Amateurhistoriker. Und auch ein Kabarettist übrigens. Und ich bin in den letzten mehreren Jahren, aber mindestens die letzten 2 Jahren, mehr und mehr frustriert geworden mit diesen Diskussionen. Und der Grund dafür ist hauptsächlich, man lässt Religion total aus. Wir reden über Religion, über das Judentum, über Islamismus, aber keine Ahnung, was es bedeutet und kaum eine Redner eingeladen, um darüber zu reden. Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr, es war Juni letztes Jahr, 100 Meter von hier, politische Bildung Kongress über Israel. Gerade in dieser Woche, es gab eine Koalitionskrise in Deutschland und AfD ist gerade in einer Review zur zweitstärksten Partei. Und die Leute wollten nur reden über die Koalitionsprobleme in Israel und die Rechtsextremismus in Israel. Nicht über die eigene, you know, eigene Teller. Und es gab keine dort, um eine andere Meinung zu geben. Ich bin freiwillig dorthin gegangen, angemeldet, nicht eingeladen als Redner. Auf die eine Seite des Podiums stand eine linke Israeli und dann auf die andere Seite des Podiums stand noch ein linker Israeli. Ja? Säkular. Keine Ahnung von Judentum. Wahrscheinlich hatten sie seit 20 Jahren ein Gebetbuch geöffnet oder eine Bibel. Und dann sie reden über die Religiösen in Israel als Extremisten. Und das ärgert mich, weil ich denke, man muss die Leute richtig verstehen. Ich biete mich an, wenn nötig, nicht heute Abend, einen Vortrag zu halten über Deuteronomium Kapitel 2, which geht über Gaza, oder Sacharja 9, oder das Buch Ezra Nehemia, wo es geht über den Wiederaufbau des Landes nach dem Exil. Harte, aktuelle Sachen. Oder über die Tischgebet, wo wir sagen, jeden Mahlzeit, gelobt seist du, oh Gott, du hast uns das Land gegeben. Oder wir reden über einen Bund mit Gott. Also die Rechte in Israel reden über Religion. Die Muslimen auch. Und wenn jemand sagt Allahu Akbar, bevor er jemanden tötet, dann geht es nicht um die Grenzen im Golanhöhe, nicht um eine Checkpost. Es geht um Hass und Religion. Also ich bitte euch, es ist nicht keine echte große Frage, auch die frustrierte Frage, wann werden Sie auch die religiöse Perspektive einbauen?
Lieber Rabbiner Rothschild, wenn Sie das Programm der verschiedenen Leo Beck-Institute aufmerksam verfolgen, werden Sie sehen, dass das ein wichtiges Thema ist. Von Moses Mendelssohn über Samson Raphael Hirsch bis Leo Beck, nach wem ist das Institut benannt? Heute Abend war es nicht Thema unserer Diskussion und das habe ich einleitend ja gesagt. Ich hoffe, wir kommen wieder darauf zurück. Aber vielleicht gibt es Fragen, die auch das Thema heute Abend betreffen. Ich sehe hier eine Wortmeldung.
Pardon. Amir Teilhaber von der Universität Bielefeld. Vielleicht einfach nochmal zu der Perspektive der deutsch-jüdischen Geschichte in diesen Zeiten. Es ist vor kurzem ein Buch von dem Historiker Daniel Marwetzki erschienen, wo es um die Anfangszeit der deutsch-israelischen Beziehungen geht und der in den Feuilleton-Beiträgen, die er beigesteuert hat in den letzten Wochen, dabei auch immer wieder so eine Brücke schlägt zu der Staatsräson aller Angela Merkel, die er teilweise dann auch, also zumindest im Aufbau, vergleicht mit der Staatsräson, so wie sie von der israelischen Regierung in den 1950er Jahren, also eher à la Machiavelli geprägt wurde. Und ich würde ganz gerne wissen, wie Sie diese Umstände einschätzen in dieser größeren Diskussion, wo es um Populismus in verschiedene Richtungen geht.
Ja, also ich würde immer sehr dazu ermutigen, zwischen Worten und Taten sauber zu unterscheiden in der Betrachtung. Also die Rede von Staatsräson, eine Rede, ja, es ist also ein schillernder Begriff, wird seitdem immer wieder weitergetragen und sozusagen wegen seiner Schillerndheit und weil man sich davon auch nicht abwenden kann oder dann sehr viele Fragen aufzuwerfen, weitergetragen, aber davon gesondert das Verhalten, ich habe es ja vorhin schon einmal angerissen, ist also keineswegs eins, wo man sagen kann, dass die deutsche Nähe ist größer als die von Großbritannien oder von anderen westlichen Ländern, von den USA ganz zu schweigen. Also das wäre, glaube ich, überzogen, oder es wäre, man würde sich zu sehr blenden lassen von einem glitzernden Begriff, wenn man die Geschichte so erzählen würde, als ob Deutschland seit Merkel oder sogar noch vorher eine besondere Nähe zur israelischen Politik hat. Das ist, glaube ich, oft behauptet worden, auch aus mal redlicheren, mal weniger redlicheren Motiven. Aber wenn man sich nur das Verhalten anschaut, nicht das Reden, ist es eigentlich, stimmt es eigentlich nicht.
Ich glaube, Jerzy Montag hatte die Frage hier.
Bin ich zu verstehen, ja? Ja, gut, okay. Also, Thomas Krüger hat eingefordert, eine Debatte, in der man auch ungestraft widersprechen können muss. Das will ich gerne für mich jetzt mal für meinen Beitrag in Anspruch nehmen. Ich habe dem Grußwort der Staatssekretärin sehr gerne und eigentlich im Grundsatz empathisch zugehört. Sie gehört zu meiner Parteifamilie, sie ist mir am nächsten in der jetzigen Koalition. Und ich habe viel Richtiges gehört, wo ich innerlich gesagt habe, ja, das stimmt, ja. Und dann wurde ich an zwei Stellen verstört. Und ich glaube, dass das wichtige Punkte sind, weil wenn wir die Diskussion nicht wahrhaftig führen und die verschiedenen Erzählungen nicht nebeneinander stehen lassen, dann werden wir die vielen jungen Leute, die sich heute auf der Straße und in den Universitäten von der jüdischen und israelischen Seite abwenden, nicht gewinnen können. Das eine ist, dass ich gehört habe, Deutschland würde Israel wegen des Überfalls vom 7. Oktober zur Seite stehen und nicht wegen der historischen Verantwortung. Ich halte das für einen völligen Fehler. Also ich habe Frau Merkel begleitet, als sie ihre Rede in der Knesset auf Deutsch gehalten hat und dort versichert hat, dass die Existenz Israels und Sicherheit deutsche Staatsräson ist. Und ich habe das aus vollem Herzen für richtig gehalten, obwohl ich Ron Steinke zustimmen muss. Rechtlich ist das faktisch ein Nullum. Das hat überhaupt keine rechtliche Bindungswirkung und steht schon gar nicht über unserer Verfassung. Aber es ist sowas wie ein historischer Imperativ. Also wir entstammen einem Volk, das 6 Millionen Juden umgebracht hat und 12 Millionen umbringen wollte. Und das führt zu einer immerwährenden Verantwortung, der wir auch die Politik im Grundsatz unterordnen müssen. Jetzt kommt das Aber. Aber ich finde, dass die jetzige Regierung, Ron Steinke hat auf das Herabgehen der militärischen Unterstützung schon hingewiesen, immer verbunden ist mit der Aufforderung an Israel, sich an Völker- und Menschenrechte zu halten. Und das gehört unmittelbar zusammen, insbesondere dann, wenn die jetzige israelische Regierung jeden Tag Anlass gibt, das immer wieder zu betonen. Und das gehört dazu, finde ich, dass man sagt, ja, wir unterstützen Israel aus historischer Verantwortung, aber ja, wir sagen auch, ihr müsst euch an die Regeln des Völkerrechts halten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, nach meiner festen Überzeugung ist die Auseinandersetzung im Lande Palästina im Grundsatz eine Auseinandersetzung von zwei Völkern über ein Land. Die Vernünftigsten würden sagen, wir teilen uns das alles. Aber die Vernünftigen in diesem Punkt sind auf beiden Seiten im Mikrobereich. Und die Mehrheiten akzeptieren die jeweils andere Seite nicht. Und der Satz, from the river to the sea, Palestina will be free, den gibt es in der gleichen schrecklichen Konsequenz auf der israelischen Seite auch. Ich meine, Eres Israel und die Landkarten, die ich in israelischen Schulen gesehen habe, da gibt es überhaupt keine Westbank und kein Gaza, sondern es gibt nur ein Groß-Israel. Und wenn man die Politiker, die das vertreten, und das sind keine Mikrominoritäten, sondern das sind beachtliche Stimmen in Israel, die sagen, ja klar, ein Land, nur für uns, und die Araber schmeißen wir raus. Und die palästinensische Seite sagt diesen Spruch nicht erst seit der Gründung von der Hamas, sondern das hat die Fatah schon so vertreten. Und deswegen muss man offen und wahrhaftig sagen, dieser Spruch, der kann auf unseren Straßen nicht einfach pönalisiert und bestraft werden, sondern der ist falsch, der ist extremistisch, mit dem muss man sich politisch auseinandersetzen, den muss man eine andere Idee einer Lösung des Konflikts hinzufügen. Aber man kann nicht einfach nur so sagen, das ist einfach strafbar und die, die das schreien, die wollen die Zerstörung Israels. Das Thema, zwei Völker kämpfen um ein Land, ist viel komplizierter für solche leichten Lösungen. Und wenn wir das so leicht dahin sagen, werden uns die jungen Leute weiterhin weglaufen. Das ist meine Angst.
Ja, vielen Dank. Wir sehen die Vielfalt nicht nur innerhalb der jüdischen Gemeinde, sondern auch innerhalb bestimmter Parteien. Und ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Man kann natürlich hier hin und her. Aber ich glaube, es ist wichtig, und diesen Punkt will ich unterstreichen, dass wir akzeptieren sollen, zumindest verschiedenen Meinungen zuzuhören. Wir müssen ihnen nicht zustimmen. Und das ist was, was ich im universitären Kontext schon inzwischen immer mehr vermisse, nämlich dass bestimmte Stimmen gecancelt werden. Und ich leite in Washington ein Center for Israel Studies. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die einem nicht mehr auf E-Mails antworten, die nicht bereit sind, sich zu treffen. Und das finde ich einfach auch nicht sehr professionell. Deswegen lasse ich das jetzt im Raum stehen. Ich glaube, wir können natürlich auch anschließend darüber diskutieren. Als wir das Thema angesetzt hatten, haben wir natürlich gewusst, dass der 7. Oktober und Israel sehr stark diese Debatte vereinnehmen, egal worüber wir anfangen zu reden. Aber ich will noch mal sagen, es hat natürlich auch mit der deutsch-jüdischen Geschichte zu tun. Du hast das jetzt auch gesagt, nicht? Also es ist wirklich das Wissen um die Hintergründe, oder wie Ronen Steinke das vorhin sagte, man könnte auch Tel Aviv als Flüchtlingslager bezeichnen, wenn man ein anderes Narrativ schreibt. Aber das Wichtige ist, dass man zurückkommt, miteinander zu diskutieren und auch andere Narrative durchaus wahrnimmt. Also ich will nur ein Beispiel geben, jetzt bin ich leider wieder in dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Es gibt zum Beispiel ein Lehrbuch, es gab mal eine Kommission in den 90er Jahren, als man so viel Hoffnung hatte, es wird alles in einen Frieden übergehen und der neue Nahe Osten wird kommen. Und dann haben sich Historikerkommissionen von jüdischen Israelis und von Palästinensern zusammengetan und gesagt, wir schreiben jetzt ein Lehrbuch für die Schulen. Das wird am besten auch gleich dann in den Schulen zugelassen. Und nach einer Weile merkten sie, sie können sich eigentlich nicht auf ein Narrativ einigen. Das fängt ja schon mit Worten an, nicht der Unabhängigkeitskrieg oder Nakba und so weiter. Und was sie dann gemacht haben, fand ich eigentlich ganz bemerkenswert. Sie haben ein Buch herausgegeben, da haben sie sich zwar einigen können, dass sie unter sozusagen in einem Buchrücken zusammenkommen, aber die ganze linke Seite in dem Buch ist das eine israelische Narrativ und die rechte Seite, oder das ist umgekehrt, ich weiß nicht mehr, ist das palästinensische Narrativ. Und ich benutze das gern auch im Unterricht und ich sage immer, aber macht nicht den Fehler, es gibt natürlich mehr als ein israelisches Narrativ, mehr als ein palästinensisches Narrativ. Aber um zu sehen, es gibt verschiedene Narrative und vielleicht müssen wir die manchmal auch nebeneinander stehen lassen.
Darf ich mal da kurz anknüpfen, weil das ist etwas, was natürlich total in Berlin gerade, also aktuell und lokal relevant ist. Also Wissenschaftsfreiheit, Meinungsfreiheit, das ist ja im Kern immer die Idee der Offenheit. Die Idee der Offenheit, auch gerade, was ist, hat es denn für einen Sinn, offen zu sein, nur für die eigene Meinung? Also natürlich gerade für Gegenmeinungen, gerade für die Meinungen, die man total ablehnt, die man vielleicht schlecht informiert findet oder Ressentiment geladen findet. Das ist ja überhaupt erst produktiv, wenn man mit denen ins Gespräch kommt. Das ist ja die Zauber, also das ist auch die Stärke von uns offenen Gesellschaften, dass wir in dieses Gespräch hineingehen, dass wir vielleicht einander von etwas Besserem hin und wieder auch überzeugen können, dazulernen und dann mit unseren Debatten vorankommen, während geschlossene Gesellschaften nicht vorankommen. Also das ist etwas, was das zu verteidigen, ist nicht zu verwechseln mit Beschönigen von abstrusen Dingen, die da gesagt werden, sondern das ist als Methode etwas, was stark ist. Wo endet es? Und da haben wir ja Beispiele aus Berlin in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen. Es endet da, wo einzelne Akteure in diesem Diskurs meinen, sie haben ein Recht zum Monolog. Sie brüllen jetzt so laut und so ellenbogig und so bedrohlich auf dem Campus, dass andere Leute sich schon also einen riesen Bogen drumherum machen, weil sie schon ahnen, das geht für sie übel aus. Und da ist es auch nicht verkehrt, wenn man dann sagt als Staat, also sorry, das ist jetzt nicht mehr offene Gesellschaft, nicht mehr offener Diskurs, sondern da müssen wir euch auch zurückpfeifen. Da müssen wir auch klar machen, wir verteidigen auch mit Eingriffen, ja, zur Not eben auch mit Polizei, diese Offenheit.
Also mir wäre wichtig, dass keine Spielverderberin zu sein. Natürlich verteidige ich die Freiheit, hier leben zu können, auch sprechen zu können, denken zu können. Ich würde auch sagen, ich plädiere für intellektuelle Komplexitäten, auch für die Fähigkeit, diese Komplexitäten auszuhalten bzw. auszudiskutieren. Und gleichzeitig frage ich mich, wo ist die Grenze, wo verläuft die in der Praxis, am Campus, an Schulen? Und ich möchte zwei Sachen anmerken. Die Offenheit einer Gesellschaft kann nur dann ausgelebt werden, wenn Pluralitäten, aber auch Machtasymmetrien verstanden und begriffen werden und wenn es dafür auch strukturelle Räume gibt. Das jüdisch-deutsche, deutsch-jüdische Geschichte, dass die postnationalsozialistische Gegenwart und Geschichte, dass die postkoloniale Geschichte und Gegenwart gleichzeitig und auch gleichberechtigt thematisiert werden. Das kann nicht standhalten oder diese Offenheit kann nicht gelebt werden, wenn bestimmte Perspektiven systematisch fehlen. Die deutsch-jüdische und jüdisch-deutsche und die postnationalsozialistische Geschichte und Gegenwart sind an vielen deutschen Hochschulen ausgespart geblieben. Wir sind seit 8 Monaten täglich im Kontakt mit Hochschulen im Rahmen der Beratungsinstitutionen. Wir beraten Hochschulen, beraten Studierende, Dozierende, Hochschullehrende. Einen Satz aus einem Gespräch möchte ich gerne zitieren. Wir wussten nicht, dass es das gibt, sagt eine leitende Person. Aber jetzt wissen wir aus der Presse, dass es so akut und aktuell ist. Und die Angst vor Rufschädigung und vor Skandalen und medialem Echo zwingt und erbringt Menschen dazu, sich Unterstützung zu suchen. Und ich würde sagen, das ist die gute Nachricht, dass wir jetzt zusammenkommen, dass wir in ein Gespräch einsteigen können, jenseits der Plakatierung, jenseits der Extremen. Aber ich möchte auch darauf verweisen, dass es nicht so ist, dass die geballte Gesellschaft sich mit dem Thema des Antisemitismus und deutsch-jüdischer Geschichte befasst hätte. Und das Thema wurde jahrzehntelang delegiert auf die Schule. Die Schule hat das an die Gedenkstätten delegiert, die Gedenkstätte zurück an die Schule und dann allesamt an die politische Bildung. Und die Bundeszentrale kommt hier sozusagen ins Spiel. Als Psychologin würde ich sagen, und ich bin auch im Bildungsbereich sehr lange schon auch auf der konzeptionellen Ebene unterwegs, betrübt es mich und macht immer wieder, ist es auch gleichzeitig bemerkenswert und interessant, wie gerne Biografien ausgespart werden, wie gerne die Gegenläufigkeiten dieser Erinnerungen und Gedächtnisse ausgespart wird. Und die Nachkommen der verfolgten Juden und Jüdinnen, so wie vielen anderen, tragen aber diese Verdrängung in sich auch teilweise auch Erinnerung an die Vernichtung. Und das ist eine ganz andere Ausgangsposition als einen Teil der Verdrängung in sich zu zeigen und nicht zu wissen, was die Großeltern nicht gewusst haben. Also ich will einfach nur darauf verweisen, bevor wir überhaupt zu palästinensischen und anderen Stimmen kommen, dass wir in Deutschland sind und dass ein Teil der Geschichte noch nicht begriffen wurde. Und dass wir diesen Nachkommen und all den jungen Menschen das schuldig sind.
Ein Schlusswort, Herr Krüger.
Ja, ich wollte nur noch mal anmerken, so Meinungsfreiheit und so, das heißt natürlich nicht anything goes. Ganz klar. Also politische Bildung ist nicht neutral, um das mal so zugespitzt zu sagen. Ich kriege diese Frage regelmäßig in jeder zweiten Ausschusssitzung von den AfD-Abgeordneten gestellt. Politische Bildung muss doch neutral sein. Nein, war sie nie. Politische Bildung war immer normativ unterwegs. Mit einem klaren Bekenntnis zu den Menschenrechten, mit einem klaren Bekenntnis zu der unantastbaren Würde des Menschen. Und das sozusagen ist, glaube ich, vielleicht die Grundlage für Diskurse, in der unterschiedliche Perspektiven zur Sprache kommen und sich austauschen. Und die sind ja, die sozusagen tauschen sich ja nicht aus, um irgendwie für immer dann unantastbar stehen zu bleiben, sondern das sind Prozesse der Aneignung und des Widerspruchs und der Veränderung im gesellschaftlichen Klima. Und ich glaube, wir brauchen diese Diskursräume, die müssen wir uns erhalten und da, wo sie nicht mehr da sind, müssen wir sie uns erarbeiten, sonst verspielen wir die Grundprinzipien liberaler Demokratie. Davon bin ich fest überzeugt und da kann politische Bildung eben durch den Hinweis darauf, dass wir normativ unterwegs sind, eine Menge leisten, aber nicht alles.
Ja, vielen Dank. Ich will vielleicht doch noch ein Wort zu Jerzy Monta. Ich denke, das war ein wichtiger Punkt und trotzdem habe ich mir gedacht, es gibt so Unterschiede in der Realität, die ich wahrnehme. Und jetzt spreche ich von den Hochschulen und vom Bildungsbereich. Es gibt natürlich die Extremen in Israel, ganz klar, die das from the river to the sea in ihrem Sinn fordern. Und manche sind Teil der Regierung. Aber ich sehe sie eigentlich und höre sie eigentlich nicht an den Hochschulen, an den Schulen. Ich sehe nicht die jüdischen Studierendenvereinigungen, die israelischen Studierenden, die jetzt kommen und das einfordern. Und das ist schon ein Unterschied, finde ich. Und ich sehe auch nicht die Kollegen im Bereich der jüdischen Studien, die sagen, wir sprechen nicht mit euch in Arab Studies oder in anderen Bereichen. Mag individuelle geben, aber das ist ja ein kollektives Phänomen geworden. In manchen Bereichen gehört es einfach zum guten Ton, jede BDS-Deklaration zu unterzeichnen. Sonst ist man in einem bestimmten Bereich Außenseiter. Und dazu muss man auch Mut inzwischen haben. Also da sehe ich die Parallele nicht. In der Realität, im Nahen Osten selbst, ganz klar. Und deswegen gehen vielleicht nicht genug, aber so viele Israelis ja auch jede Woche immer noch auf die Straße. Also wir können den Nahostkonflikt nicht lösen. Richtig. Wir können auch die deutsch-jüdische Geschichte nicht definitiv schreiben. Hier wollen wir natürlich auch gar nicht. Aber ich finde es auch wichtig, dass sich das Leo-Beck-Institut, das sich sozusagen der deutsch-jüdischen Geschichte und deren Erforschung erschrieben hat, auch den aktuellen Problemen annimmt, wie wir das heute getan haben. Wir werden uns wieder der Religion zuwenden und den Themen, ganz klar. Auch der Eisenbahn in Israel im Übrigen, das ist ein anderes Thema von Rabbiner Rothschild, ganz wichtig. Und ich freue mich sehr, dass wir hier so ausgiebig auf dem Podium noch mit Ihnen diskutiert haben und ich darf Sie alle einladen auf einen Umtrunk im Garten der Diaspora nebenan und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.